Ich möchte noch gerne mit uns beten. Das Leben gegeben, Herr, das hast du für uns. Und wir können hier nur voller Dankbarkeit zugreifen und staunend vor dir stehen. Danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast, damit wir das ewige Leben haben können. Wir haben gesungen, ein Leben für dich gegeben, für den Herrn der Welt. Herr, darin üben wir uns. In aller Schwachheit, in aller Sehnsucht, in aller Angst und auch in aller Begeisterung. Und Herr, so gebrauche auch jetzt das Reden und das Hören dazu, dass wir ermutigt werden, das Leben dir neu zu geben und aus dir zu gestalten. Auch hier in unserer Gemeinde. Danke, Herr. So segne Reden und Hören gleichermaßen. Amen. Kennt ihr das auch? Zwei Menschen stehen vor einer engen Tür. Beide sind höfliche Menschen und sie überbieten sich in höflichen Gesten. Bitte nach ihnen. Ach nein, gehen Sie doch zuerst. Nein, bitte kommen Sie. Ach nein, gerne nach ihnen. Und so geht es eine ganze Weile hin und her und das Ende vom Lied. Am Ende versuchen sich beide gleichzeitig durch diese enge Tür zu zwängen und es kommt zu kleinen Rangeleien, nicht ein Schubser da, ein Rempler da. Und wenn es schlimm kommt, werden aus diesen Höflichkeiten dann so kleine Hässlichkeiten, nicht? Meine Güte, passen Sie doch auf. Der andere denkt, der Trottel sieht denn nicht, dass ich jetzt gerade durchgehen wollte. Zugegeben, alles etwas karikierend dargestellt, nicht wahr? Aber es ist nicht ein Beispiel, das sich oft in anderen Beziehungsfeldern in dieser Abfolge so ein Stück weit wiederholen mag, so oder so ähnlich. Zunächst ist der Umgangston betont höflich, später die Umgangsform eher unhöflich, mitunter hässlich. Und man fragt sich, wie kommt denn das dazu? Dass es erst gar nicht dazu kommt, ist dem Paulus ein Anliegen, als er seinen Brief an die Römer geschrieben hat. Und ihr seht mal unseren Predigtext für heute aus Kapitel 12, den Vers 10. Dort schreibt er, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Bevor wir uns auf diesen Vers einlassen, ganz kurz zum Hintergrund des Römerbriefs. Kapitel 12 steht ja hier dieser Vers und das ist ab Kapitel 12 ist der Römerbrief eine großartige Gebrauchsanweisung, wie Gott sich das Miteinander der Kinder Gottes vorstellt. Und einen Impuls davon haben wir heute hier als Predigttext, nicht? Die brüderliche, die geschwisterliche Liebe sei herzlich und kommt einander in Ehrerbietung zuvor. Die ersten 8 Kapitel des Römerbriefs, wenn wir jetzt von vorne anfangen, da hat Paulus ausführlich dargestellt, wie wir Menschen, wie alle Menschen, nicht den Ruhm haben, um vor Gott bestehen zu können, vor dem heiligen und lebendigen Gott, sondern wie es Jesus Christus braucht, der für uns gestorben ist, so wie wir es gesungen haben, und dass wir durch den Glauben gerechtfertigt werden vor Gott und aus seiner Gnade, um es etwas theologisch auszudrücken. Ganze 8 Kapitel lang hat Paulus darüber verwendet. Und in Kapitel 9 bis 11 nimmt er sich Israel an, wenn man sich fragen kann, ja, wenn es jetzt die Gemeinde gibt, was wird denn aus deinem alttestamentlichen Volk, mit dem du einen Bund geschlossen hast, was wird denn aus Israel? Und Paulus verwendet diese Kapitel 9 bis 11 dazu, um deutlich zu machen, auch heilsgeschichtlich wird Gott sich weiterhin um sein alttestamentliches Volk Israel kümmern, das ist bei Gott nicht abgeschrieben. Er hat mit ihnen einen ganz eigenen Plan. Seine Liebe verbraucht sich nicht für das Volk Israel. Welch eine Liebe und Barmherzigkeit Gottes leuchtet auf. Und dann kommt Kapitel 12, dieser praktische Teil, in dem wir jetzt da einsteigen wollen. Und wisst ihr, wie dieser praktische Teil beginnt? Nachdem Paulus 11 Kapitel lang im Grunde die Gnade und die Liebe Gottes groß gepriesen hat in Jesus Christus, sagt er, Kapitel 12, Vers 1, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß das Erbarmen Gottes ist. In Klammer 11 Kapitel lang. Habe ich euch vor Augen geführt, wie groß das Erbarmen Gottes ist. Und die einzig angemessene Antwort, ich sage es hier mit einer neueren Übersetzung, darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben diesem Gott zur Verfügung stellt. Es gibt eine angemessene Antwort auf das Erbarmen Gottes in deinem Leben. Paulus würde sagen, die Antwort, die angemessen ist, stelle dich Gott zur Verfügung mit deinem Leben. Und da kommen viele Impulse, wie das aussehen kann in Römer 12. Sein Leben Gott zur Verfügung zu stellen, im Miteinander, der Geschwisterschaft, in der Gemeinde oder im Arbeitsbereich oder wie auch immer. Aufgrund der Liebe Gottes. Und der rote Faden, der sich durchzieht, ist die Liebe. Sie soll unter Kindern Gottes spürbar sein, sichtbar sein, erfahrbar sein, erlebbar sein. Und deshalb ist die Liebe für das Wort Gottes nicht eine Kleinigkeit. Aber sie speist sich aus lauter Kleinigkeiten. Aus lauter Kleinigkeiten eines guten Verhaltens, das Christusgemäß ist. Und eine solch eine Kleinigkeit wollen wir heute Morgen miteinander anschauen, nämlich Römer 12, Vers 10. Die brüderliche, die geschwisterliche Liebe sei untereinander herzlich und einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Nehmen wir einige Minuten, um uns diesem Verslein zuzuwenden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Ehrerbietung hört. Also nicht gerade ein Wort, das wir noch benutzen, oder? Ich glaube, bei euch Jüngeren schon gar nicht mehr. Habt ihr es überhaupt schon mal gehört? Vielleicht. Bei uns Älteren ist es auch nicht mehr im Sprachgebrauch. Also Wort des Jahres wird dieses Wort nicht mehr. Das ist klar. Aber welche Bilder tauchen uns auf, wenn wir an Ehrerbietung denken? Ich habe mal so drei Bilder mir vor Augen gemalt. Eins vielleicht, das Bild, sich zu verneigen. Da kommt ein Herrscher vorbei und die Leute verneigen sich tief vor ihm und immer wieder. Ehrerbietung sozusagen. Ein anderes Bild, zur Seite treten, nicht? Da kommen hohe Persönlichkeiten, die säumen den roten Teppich. Und wir Menschen treten bewundernd und staunend zur Seite, um Durchgang zu gewähren dem, der da kommt. Ehrerbietung eben. Oder Schweigen und Stille. Man spricht nicht in der Gegenwart eines Höheren. Es ist nicht erlaubt, dazwischen zu reden. Man hört andächtig zu und lauscht jedem Wort, bis die Erlaubnis zum Reden erteilt wird. Ehrerbietung sozusagen. Ja, und nun schreibt Paulus, wenn wir diese Bilder mal so vor Augen haben, wir sollen uns in der Ehrerbietung miteinander übertrumpfen. Wenn wir jetzt diese Bilder versuchen, hier miteinander zu leben, wisst ihr, ich glaube, das könnte ich mir richtig lustig vorstellen. Einer verneigt sich vor jedem anderen, wenn wir sonntags hier zusammenkommen. Und wir überbieten uns darin, voreinander zu verneigen. Ich glaube, das könnte Kopfschmerzen verursachen und auch so manche Rückenschmerzen. Jeder tritt bei dem anderen beiseite, wenn er kommt. Jeder kommt dem anderen zuvor. Das kann je nachdem, wie eng das, auf welchem Quadratmeter enge Raum zustande kommt, Fußschmerzen verursachen, nicht wahr? Ein jeder wartet, bis der andere ihm Erlaubnis gibt zu reden. An der Stelle dachte ich, das wäre gut. Ich komme aus einer Familie mit 5 Frauen, also eine Frau und 4 Töchter. Da ist es manchmal nicht so einfach, als Mann zu Wort zu kommen. Da fände ich dieses Bild nicht schlecht, nicht? Das durch und gleichzeitig miteinander reden würde aufhören. Aber Spaß beiseite, vielleicht hilft uns eine andere Übersetzung aus Römer 12, Vers 10 und im Ganzen etwas ernsthafter auf den Weg zu bekommen. Seid herzlich in Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. So wird es in Hoffnung für alle übersetzt. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Wir könnten sagen Respekt oder auch Wertschätzung. Gegenseitige Wertschätzung soll euer Miteinander ausmachen. Ich weiß um deinen Wert, den du als Geschöpf Gottes hast. Ich weiß um deinen Wert, den du als Kind Gottes hast. Und deshalb achte ich dich und gehe in entsprechender Weise mit dir um und unterlasse, was dem nicht entspricht. Merkt ihr an dieser Stelle dem Wort Gottes, Paulus geht es hier nicht bloß um Umgangsformen, die man sich aufsetzen, antrainieren kann, aber wo das Herz ganz weit weg ist. Nein, Paulus geht es um das Innerste, dass wir vom Herzen heraus einander Wertschätzung, Respekt und Achtung entgegenbringen und füreinander haben. Und nun will ich uns fragen, was meint ihr, woraus speist sich diese Achtung oder diese Wertschätzung, die Paulus hier anspricht? Ich glaube, aus einer ganz bestimmten Erkenntnis, nämlich aus der Erkenntnis, wer du und wer ich in den Augen Gottes bin. Welchen Wert du bei Gott hast und welchen Wert der andere bei Gott hat. Und ich glaube, darum geht es in unserem Miteinander, dass wir das immer wieder entdecken und dass wir das auch immer wieder aneinander sehen. Welchen Wert jeder Einzelne vor dem lebendigen Gott hat, dem gemeinsam wir dienen und dem wir gemeinsam Vater nennen dürfen und dessen Kinder wir sind, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir brauchen wieder, immer wieder ein Gotteswertgefühl, möchte ich sagen. Ein Gefühl dafür, was jeder einzelne Gott wert ist. Und daraus soll sich dann das Miteinander prägen und gestalten in gegenseitiger Achtung und Respekt. Dieses Gottwertgefühl neu zu entwickeln und wieder sich aufzeigen lassen, was jeder von uns Christus wert ist, was unser Verhalten dann prägen soll und das hilft zu leben, was hier steht, nämlich herzlich zu sein und in Ehrerbietung, Wertschätzung einander zu begegnen. Deshalb möchte ich uns heute Morgen einladen zu einer Entdeckungsreise zum Gotteswertgefühl. Ich möchte uns einladen zu einer Forschungsreise durch den Römerbrief. Denn ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Römerbrief von Anfang bis zum Ende durchzuschauen, was zu diesem Thema Ehrerbietung, Wertschätzung, welchen Wert jeder Einzelne in Gott hat, was Paulus dazu im Römerbrief zu sagen hat. Lassen wir uns den Römerbrief, diese Stelle auslegen durch den Römerbrief insgesamt, den Paulus geschrieben hat. Und in die Entdeckungen möchte ich uns heute Morgen gerne mit hineinnehmen. Wir wollen so vorgehen, wir werden jetzt heute Morgen einige Bibelstellen miteinander hören und auch lesen, größtenteils aus dem Römerbrief. Ihr seht hier vorne den Flipchart, wir werden daraus 5 Bereiche generieren und dieses grüne Feld soll unser Gotteswertgefühl, was wir Jesus wert sind, jeder Einzelne, soll uns das ganz neu vor Augen malen. Und das Ziel soll sein, dass wir daraus erneut oder eine neue Haltung der Wertschätzung und Achtung immer wieder füreinander gewinnen. Damit das Ganze etwas kurzweilig und interessant bleibt, habe ich die Anita gebeten, dass sie uns die Bibelstellen vorlesen wird. Und ich werde immer lediglich ein paar Impulse zu diesen Bibelstellen weitergeben. Das Gotteswertgefühl, das, was ein Kind Gottes seinem Herrn wert ist, woraus setzt sich das zusammen? Hier vorne mit den Bildern könnt ihr das nachlesen. Ein erstes: Es geht um einen wertschätzenden Umgang miteinander und uns mit den Augen Jesus sehen. Und jetzt darf ich Tobias bitten, uns das zeigen. Anita, du wirst es uns lesen.
Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau.
Geschaffen. Ja, das wissen wir alle, nicht? Aber schaut hier nochmal hin auf diese Bibelverse. Sowohl der Mann als auch die Frau, beide sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Ihr Lieben, wenn wir das in der Christenheit unserer Kirchen immer beherzigt hätten, würde vieles besser sein in Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung von Mann und Frau. Nicht nur der Mann ist im Ebenbild Gottes geschaffen, die Frau ist genauso im Ebenbild Gottes geschaffen. Ja, jeder Mensch ist sogar im Ebenbild Gottes geschaffen. Und wenn auch durch den Sündenfall, weil wir nicht mehr im Paradies leben, sondern jenseits von Eden leben. Natürlich verzerrt, am besten sich vorzustellen, wie wenn du in einen zerbrochenen Spiegel schaust. Dann siehst du auch nicht mehr dein klares Bild, sondern du siehst dich einfach verzerrt. Aber du siehst die Spuren deiner Persönlichkeit, deines Bildes noch. Und im Grunde ist es so auch, wir leben nicht mehr im Paradies. Die Ebenbildlichkeit ist zerbrochen und zersplittert bei uns Menschen auf dieser Erde. Aber dennoch ist die Ebenbildlichkeit Gottes ein Wesensmerkmal unseres Geschaffenseins durch Gott. Und das gibt uns unseren Wert. Dazu ein Zitat eines Theologen, Karl Eichhorn.
Gibt ist das Ebenbild Gottes. Man soll es auch im verkommensten Menschen noch achten. Wie viel mehr sollten wir ein Gotteskind ehren, in dem das Ebenbild Gottes wiederhergestellt ist?
Welch ein Wert, möchte ich uns fragen. Welch ein Wert muss jeder Mensch, der über diese Erde geht, welch ein Wert muss jeder Mensch doch für Gott haben, wenn er ihn in seinem Ebenbild erschafft? Wie sehr müsste uns das anspornen, einander in Ehrerbietung zu begegnen? In jedem Menschen, der mir begegnet, begegne ich ein Stück weit dem Ebenbild Gottes und damit Spuren Gottes. Bin ich mir dessen bewusst, dass ich in dem anderen Spuren Gottes sehen darf und ihm auch begegne? Ein zweites, das Gotteswertgefühl eines Kindes Gottes setzt sich noch aus etwas anderem zusammen. Zweitens, geliebt.
An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
Das nächste noch.
Ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt.
Uns mit den Augen Jesus sehen, geliebt zu sein von Gott. Ach, wie selbstverständlich ist das auch in unseren Köpfen drin. Natürlich, das wissen wir. Der Mensch ist von Gott geliebt. Aber ich möchte uns neu aufzeigen aus dem Römerbrief. Wie hat Paulus seinen Römerbrief angefangen? An die Geliebten Gottes, sagt er. Daran lässt Paulus von Anfang an des Römerbriefs keinen Zweifel. Ich schreibe euch als von Gott geliebte Personen. Egal wie es in der Gemeinde ausschaut, egal wie ihr gerade persönlich lebt, Klammer auf, ich kann es sowieso nicht sehen, weil ich nicht in Rom bei euch bin. Aber ganz egal, wie der Zustand persönlich oder in der Gemeinde sein mag, ihr seid von Gott Geliebte. Das hat er durch großartige Taten bei euch untermauert. Und das erkenne ich wohl und deshalb setzt Paulus das gleich an den Briefanfang Römer 1, Vers 7. Und daran lässt Paulus auch keinen Zweifel, wenn er an Römer 8 zum Ende kommt, bevor er sich mit Israel beschäftigt. Als von Gott Geliebte werdet ihr durch die Höhen und Tiefen dieses Lebens von Gott durchgeliebt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wenn du einem Kind Gottes begegnest, wenn ich einem Kind Gottes begegne, dann begegne ich einem Menschen, der von Gott durchgeliebt wird, von Anfang bis zum Ende. Und wenn du selbst an dir zweifelst, ob du von Gott geliebt wirst, lass dir es neu von Paulus und seinem Wort zusagen. Gottes Liebe gilt dir unverbrüchlich. Er wird dich durchlieben, durch alle Höhen und Tiefen bis ans Ende deines Lebens und dann in die Herrlichkeit hinein. Aber ich möchte uns fragen, welch ein Wert muss jeder Mensch doch für Gott haben, dass Jesus ihn so tief und so grenzenlos liebt? Und wie sehr müsste uns das anspornen, in Wertschätzung einander zu begegnen? Wisse, im anderen sehe ich die Liebe Gottes. Sehe ich sie in dem anderen? Warum wir sie nicht, so oft nicht sehen, kommen wir später noch dazu. Aber Gottes Wort will uns das neu den Horizont erweitern. Im anderen siehst du meine Liebe zu uns, zu den Menschen. Ein drittes, das Gotteswertgefühl setzt sich noch aus etwas anderem zusammen, nämlich, ihr habt die Bibelstellen, könnt es mitlösen, erlöst.
Und werden zusammen ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein.
Zu jedem Bereich sind es nur Exemplare von Bibelstellen. Man könnte viel mehr Bibelstellen anführen, aber ich habe mich immer so begrenzt, dass es auf eine Folie passt, nicht? Oder auf zwei höchstens. Und jede einzelne Bibelstelle wäre eine eigene Predigt wert, ihr Lieben, zu diesem Thema. Erlöst. Ein Kind Gottes ist erlöst. Sagt mal ehrlich, wie groß, wie tief, wie herzzerreißend, wie aufopferungsvoll ist die Liebe Gottes in Jesus Christus zu uns, dass sie alles tut, um uns zu erlösen. Und sie tut ganz unangenehme Dinge, die wir fern von uns schieben würden. Zum Beispiel, sich zum Sündenbock stempeln zu lassen. Ihr Lieben, wer von euch, wenn ich mich selbst frage, wäre ich bereit, mich zum Sündenbock stempeln zu lassen? Nein. Da müsste schon viel sein. Da müsste schon viel passieren. Oder es müsste schon um etwas gehen oder um Personen gehen, die mir sehr, sehr wertvoll sind, sehr, sehr wichtig sind, um mich zum Sündenbock für etwas stempeln zu lassen. Jesus tut's. Er lässt sich für dich und mich zum Sündenbock stempeln. Und jetzt schreibt Paulus hier mehr noch. Habt das? Mehr noch tut Jesus, als sich zum Sündenbock stempeln zu lassen. Er wird auferweckt zu einem neuen Leben, damit wir auch in einem neuen Leben stehen können. Der Martin Luther hat es so schön gesagt bei der Auferstehung, das ist so, wie wenn ein Baby geboren wird. Nicht Jesus ist bei dem Baby der Kopf, und wenn der Kopf durch ist, dann flutscht der Körper einfach hinterher. Etwas salopp formuliert bei einem Geburtsvorgang. Aber im Grunde ist es so genauso. Wenn der Herr, wenn Jesus in einem neuen Leben steht, dann sind wir, die den Leib ausmachen, die Glieder, dann stehen wir auch in einem neuen Leben. Erlöst zu sein. Und dann mehr noch, Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Dort gibt es was zu tun. Haben wir das gewusst, dass Jesus was zu tun hat im Himmel jetzt? Er sitzt zu Rechten Gottes. Wenn Märtyrer sich in den Himmel kommen wollen, dann steht er sogar auf, um sie zu begrüßen bei Stephanus, nicht? Da steht das. Jesus steht zu Rechten Gottes, um den Stephanus in die Herrlichkeit Gottes hineinzuholen. Jesus hat was zu tun und er tut was für uns. Er vertritt uns vor dem heiligen Gott und dessen Thron. Bis auf die heutige Stunde. Er tritt als Fürsprecher für uns ein. Sag mir, welch ein Wert muss in Jesu Augen jeder Mensch haben, jedes Kind Gottes haben, dass Jesus das bis auf den heutigen Tag tut, sich für uns zu verwenden. Wir müssen ihm so unendlich viel wert sein. Jeder von uns. Keiner kann es wagen, die Kinder Gottes weiterhin anzuklagen, schreibt Paulus hier. Wisst ihr, so tief, so umfassend ist die Erlösung, die wir in Jesus Christus haben. Das müsste uns doch anspornen, in gegenseitiger Wertschätzung und Achtung weiter miteinander umzugehen. Wisst ihr, was ich an dem anderen sehen darf, wenn es um Erlösung geht? Ich darf an dem anderen die Gnade Gottes sehen, die Barmherzigkeit Gottes wahrnehmen. Nehme ich sie noch wahr? Noch ein viertes, woraus sich das Gotteswertgefühl zusammensetzt. Anita liest uns die Verse, geheiligt.
An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir Jesus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln.
Um es ganz kurz theologisch zu sagen, Jesus wohnt durch Gottes Geist in uns Kindern Gottes. Und Kinder Gottes haben schon einen Status des Geheiligtseins. Sie müssen nicht erst geheiligt gesprochen werden, von wem auch immer. Nein, wir haben schon den Status als Kinder Gottes, geheiligt zu sein. Ein Verdienst durch Jesus Christus. Aber der Geist Gottes in uns möchte, dass dieser Status auch sich im Alltag, im Miteinander konkretisiert, lebbar wird, spürbar wird. Und deshalb arbeitet er Stunde um Stunde, Tag für Tag, Monat um Monat, Jahr für Jahr an dir und in dir und durch dich, dass du immer mehr dem Wesen Jesu Christi ähnlicher werden darfst, hier auf dieser Erde. Und was er auf dieser Erde nicht schafft, wird in der Herrlichkeit Gottes vollendet sein. Aber keine Sekunde hört der Heilige Geist auf, an dir zu arbeiten. Der Geist des Herrn wirkt in uns. Präsenz. Dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das ist gut, aber es heißt auch nötig, nicht wahr? Auch nötig. Martin Luther möchte uns hierzu etwas sagen.
Das bringt mit sich die Liebe und Freundlichkeit Christi zu uns, dass wir einer den anderen müssen hoch und herrlich halten, um Christi willen, der in uns ist. Es ziemt sich nicht, dass ich jemand verachte, um seiner Gebrechen willen, sondern ich muss denken, mein Herr wohnt in dem schwachen Gefäß und ehrt ihn mit seiner Gegenwart. So denn Christus denselben würdig achtet, dem er hold und herzlich günstig sei, dass er ebenso viel an Christus hat als ich, so muss ich mich vor ihm bücken und ihn ehren als meines Herrn, lebendigen Tempel und Stuhl. Was liegt dir daran, wie gering der Stuhl ist, darauf der Herr sitzt? Ist er dem nicht zu geringe, dass er darauf sitzt und ehrt ihn? Warum wolltest du, Knecht, ihn nicht ehren?
Ja, welch ein Wert muss doch jeder Mensch, jedes Kind Gottes bei Jesus haben, dass sich der Heilige Geist in dieser Schwerstarbeit bemüht, uns in das Wesen Jesu Christi zu verändern. Christus wohnt in dir. Luther sagt, setz dich bei dir auf deinen Stuhl in deinem Leben, in deinem Lebenshaus, auch wenn das Lebenshaus ziemlich zerbrochen wirkt oder zerbrechlich oder unansehnlich wirkt. Aber Christus wohnt in dir, setzt sich auf deinen Stuhl in deinem Lebenshaus. Wie sehr soll uns das anspornen, in Wertschätzung einander zu begegnen? Wisst ihr, was ich an dem anderen sehen darf, wenn ich mir über dies Gedanken mache, dass er geheiligt ist und geheiligt wird? Ich darf im anderen das Wirken Gottes sehen. Der Herr ist im anderen am Wirken. Das sollte ich mir geistlich immer wieder neu vor Augen halten. Und jetzt noch das Letzte, aus was sich das Gotteswertgefühl eines Kindes Gottes zusammensetzt, mit den Augen Jesus sehen, fünftens vollendet.
Seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt.
Ja, Verse aus dem Römerbrief. Was sind Kinder Gottes? Wir sind reiche Erben, würde Paulus sagen. Und wir werden die Herrlichkeit mit Jesus einmal teilen. Wie wunderbar, wie erfüllend und beglückend muss es sein, nach Gottes Verheißung, nach Gottes Zusagen, einmal in einem, ich mach's ganz kurz, in einem vollkommenen, vollendeten neuen Auferstehungsleib, unter einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde zu leben. Und jetzt nicht als Robinson Crusoe, der vielleicht nur einen Freitag zur Seite hat, sondern in glückseliger Gemeinschaft mit anderen vollendeten Kindern Gottes. Und das Ganze noch gekrönt durch eine ungetrübte Nähe Gottes höchstpersönlich. Ihr Lieben, das ist unsere Zukunft. Ganz kurz skizziert als Kinder Gottes. Das ist unsere Zukunft. Ihr könnt sie nachlesen an verschiedenen Stellen. Nehmt 1. Thessalonicher 4, schaut in Offenbarung 21 vorbei. Ihr werdet genau das dort finden, was ich eben skizziert habe. Welch ein Wert muss jedes Kind Gottes bei Gott haben, dass er dich und mich in der Ewigkeit bei sich haben will und ihm erfüllte Glückseligkeit schenkt. Kommt einander in Ehrerbietung zuvor. Wenn ich den anderen sehe, dann sehe ich in ihm einen Erben Gottes. Sehe ich ihn noch so? Ja, spüren wir etwas von dieser Gotteswertgefühl eines Kindes Gottes, von dir und von mir, und wenn wir uns als Gegenüber in der Gemeinschaft betrachten? Es sind 5 Impulse, 5 Bereiche, die das Gotteswertgefühl ausmachen. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes, okay, verzerrt, aber es ist noch da. Das heißt, die Spuren Gottes kann ich in dem anderen sehen. Du bist geliebt. Gott liebt dich durch alle Höhen und Tiefen. Ich nehme in dem anderen die Spuren der Liebe Gottes, darf ich wahrnehmen. Er ist erlöst, ich darf in dem anderen die Gnade Gottes wahrnehmen. Er ist geheiligt, ich darf in dem anderen das Wirken Gottes wahrnehmen. Auch wenn ich mir wünsche, ach Herr, wirke schneller, wirke tiefer bei dem, dann komme ich besser mit ihm klar. Das könnt ihr gerne als Gebet haben, aber vergesst nicht zu sehen, dass der Heilige Geist in ihm am Arbeiten ist. Und einmal werden wir vollendet sein und ihr dürft in dem anderen ein Erben Gottes sehen. Das ist das Gotteswertgefühl. Und wenn wir davon gespeist sind und wenn das neu unsere Herzen, unseren Kopf und unsere Sinne erfüllt, ich glaube, dann macht dieses Bibelverslein Sinn, wo es heißt, kommt einander in Ehrerbietung zuvor, in Wertschätzung. Ich habe mir gedacht, wenn ihr jetzt alles vergesst heute, wie könnt ihr eine Sache mitnehmen und euch noch in 4 Wochen dran erinnern? Und ich verspreche es euch sogar noch in einem Jahr dran erinnern. Ist mir was eingefallen, das möchte ich euch mitgeben. Es sind hier 5 Impulse für das Gotteswertgefühl. Nehmt mal eure Lieblingshand. Ich weiß nicht, ob die links oder rechts ist. Links oder rechts? Ihr habt sie? Bei mir wäre es links. 5 Finger. Nicht? Für jeden Bereich 1. Geschaffen, geliebt, erlöst, geheiligt, vollendet. Das macht mein Gotteswertgefühl aus. Wenn ihr wieder unten seid und sagt, ich weiß nicht, ob Gott mich liebt, ich weiß nicht, ob ich ein Kind Gottes bin, dann haltet euch die 5 Finger vor die Nase. Und ich dachte mir, wäre es nicht ein schönes Begrüßungszeichen, ein schönes Begegnungszeichen, das nicht viele Worte braucht. Aber wenn wir uns begegnen, zu Hause in der Ehe, in der Familie, im Hauskreis, in der Gemeinde, einfach mal die 5 Finger spreizen und zeigen, der andere weiß, was damit gemeint ist, nicht? Ich möchte dir wertschätzend begegnen, weil ich um diese 5 Dinge weiß. Du bist geschaffen, du bist geliebt, du bist erlöst, du bist geheiligt und wir beide werden mal vollendet sein. Und da können wir auch so manches jetzt drüber hinwegsehen, wo wir nicht miteinander klarkommen. Gott wird es regeln. Ihr Lieben, wollt ihr mal so einen 5er geben den Nachbarn? So einen High Five mit gespreizten Fingern? Dann muss ich immer gleich einüben. Immer gleich ein bisschen einüben. Probiert's aus. Dankeschön. Und wenn es der andere nicht verstehen sollte, jetzt, weil er heute nicht im Gottesdienst war, dann könnt ihr es ihm erklären, nicht? Und ihn einladen, das auch zu tun. Jetzt könnten wir eigentlich diese Predigt hier beenden. Und es wäre schön, wenn es nicht noch etwas gäbe, was mir, um ein Gesamtbild zu bekommen und was Paulus auch im Römerbrief anschreibt, das dürfen wir jetzt einfach nicht unterschlagen. Weil das macht das Ganze jetzt eben dann so schwierig und erklärt uns auch, warum es so schwierig ist, nicht? Warum es nicht immer klappt, dass wir uns in diesem Gotteswertgefühl begegnen, uns auch nicht immer sehen im Miteinander. Und da gehört dieser rote Bereich hier rein. Der gehört eben zu uns auch dazu. Und der hat so seine Auswirkungen. Manchmal mehr, manchmal weniger schiebt er sich raus. Manchmal will er sich sogar drüber schieben, über diese grüne Fläche. Diese rote Fläche steht für einen Bereich des Lebens, der uns als Kinder Gottes zu schaffen macht und den wir nicht von heute auf morgen unter die Füße bekommen und der uns manchmal daran zweifeln lässt, ob das stimmt, was wir hier jetzt miteinander erarbeitet haben. Und der mir manchmal diese Hand mit den 5 Zeichen in der Hosentasche gefrieren lassen will oder dass ich sie verstecken möchte. Es ist der Bereich, der es uns erschwert, einander wertschätzend zu begegnen. Und diesen Bereich wollen wir ganz kurz beleuchten, weil er im Römerbrief vorkommt und damit wir ein Gesamtbild haben. Und die Rede ist Und das wäre mit dem nächsten Bild noch einmal die alte Natur in mir oder auch in dir. Oder um es populär zu sagen mit Martin Luther, der alte Adam, wobei die alte Eva mit eingeschlossen ist.
Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse.
Ja, wenn diese alte Natur nicht wäre, wenn in mir nicht dieser alte Adam wäre oder die alte Eva in dir. Und Martin Luther hat schon in seiner bildreichen Sprache das eben gesagt. Dieser alte Adam ist zwar besiegt durch Jesus Christus, durch die neue Natur. Er ist zwar besiegt, aber er kann schwimmen. Und er muss jeden Tag ersäuft werden. Er muss jeden Tag von uns ersäuft werden, untergetaucht werden. Er hat immer die Tendenz, hochzukommen, rauszukommen, sich rauszuschieben, sich wichtig zu machen. Zu sagen, ich bin der, auf den du hören solltest. Nach mir solltest du dich verhalten. Und in Zeiten von Beziehungskrisen, sei es in Partnerschaften, in Ehen und Familien oder sei es auf der Arbeit oder mit dem Nachbarn oder in der Gemeinde oder wo immer sich Beziehungskrisen auftun, da spüren wir etwas von diesem alten Adam, wie er auftaucht und wie er hervorkommt. Und dann wird es noch schwerer, ihn zu ersäufen. Ich will damit ein Fehlverhalten, das nicht christusgemäß ist, nicht entschuldigen. Aber es macht auch keinen Sinn, wenn wir es unter den Teppich kehren, dass es das gibt. Wie erleben wir den alten Adam, die alte Eva aneinander oder diese alte Natur? Sie ist uns ja sehr vertraut. Sie ist uns sehr vertraut. Und jemand, der einem sehr vertraut ist, wenn er einem etwas suggeriert, dann denkt man erstmal, er meint es gut mit einem. Aber eins kann ich euch aus Erfahrung, aus meinem Christsein sagen. Die alte Natur, und damit möchte ich auch gleich mein Ich in Verbindung bringen, dass Christus nicht meint, dass Christus nicht im Mittelpunkt hat, sondern dass sich selbst nur im Mittelpunkt hat. Dieses Ich meint es letztlich nicht gut mit meinem geistlichen Leben. Das ist meine Erfahrung. Ich habe es für mich sogar so gesehen, es ist der größte Feind meines geistlichen Lebens. Da werde ich verletzt von jemandem und dann sagt mir meine alte Natur, schau, dass du recht bekommst. Sag ihm die Meinung. Sag ihm, dass das so nicht geht. Halt nicht vor dem Berg. Schalt einen Rechtsanwalt ein. Lass die Sache vor der Welt in Ordnung bringen. Du bist verletzt worden. Du hast ein Recht, so zu handeln. Ihr Lieben, das ist die alte Natur. Und wenn sie gekränkt wird, und wenn wir unter Druck stehen, wenn wir in Stress sind, dann kommt die alte Natur noch viel stärker zum Vorschein. Je mehr wir unter Druck sind, zeigt sich unser wahres Ich. Und ihr Lieben, da merke ich in meinem Leben, dass dann das hier manchmal ganz schnell sich zusammenschiebt und das ganz gewaltig hervorkommt. Da kann ich nur auf die Knie gehen und kann sagen, Herr, vergib mir. Vergib mir, dass mein alter Adam wieder so stark wurde und die neue Natur, die ich in dir habe, nicht kräftig genug ist, nicht stark genug ist, um das zu leben. Herr, vergib mir. Und dann fängt Gott, und Gott sei es gedankt, wieder neu mit uns an. Aber diese alte Natur ist es, die zu Verletzungen führt, die richtig wehtut, die zu Wut und Abgrenzungen führt, die zu Misstrauen und Missgunst führt, zu fragwürdigen Entscheidungen und zu vielem anderen Unheilvollen mehr. Paulus schreibt am Ende von Römer 7, ich unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn, er hat's getan. Und nun diene ich also ein und derselbe Mensch mit meinem bewussten Streben, dem Gesetz Gottes, also dem Prinzip Gottes hier, und mit meinen Gliedern, dem Gesetz der Sünde, dem Prinzip des alten Adams. Paulus kannte diesen Kampf in sich auch. Wir sollen ihn auch wahrnehmen. Und wir haben uns dem zu stellen. Und weil dem schon so ist, ist es ganz wichtig, jetzt zu überlegen, worauf kommt es an. Und jetzt möchte ich einfach noch den springenden Punkt als Abschluss bringen. Und zwar im wörtlichen Sinne. Wohin springe ich mit meinen Gedanken? Wohin springe ich, wie es weitergehen soll? In der Beziehung mit dem und dem? In der Beziehung dort, in dieser und jener Sache? Wohin springe ich? Springe ich aufs grüne Feld oder springe ich aufs rote Feld? Das grüne Feld ist unsere geistliche Wirklichkeit als Kinder Gottes, ihr Lieben. Geschaffen durch Jesus Christus. Hier liegt unsere Zukunft. Hier liegt die Kraft für die Gegenwart. Hier liegt die Kraft für die Gegenwart im Miteinander. Die rote Fläche ist leider unsere alte Natur. Sie ist noch am Wirken, aber schon besiegt. Aber die Nachwehen sind einfach da. Hier liegt nicht unsere Zukunft. Und hier liegt aber eine zerstörerische Kraft für die Gegenwart. Und vielleicht ist euch das einfach zu einfach hier illustriert, aber ich möchte es einfach auf den Punkt bringen, worauf es letztlich ankommt. Eben auf den springenden Punkt. Wohin springe ich? Und was und wem gebe ich Raum? Auf welches Feld willst du springen ab heute? Grün oder rot? Christus oder alter Adam? Ich bekenne, dass ich noch zu oft auf das rote Feld springe. Wie gesagt, wenn ich unter Stress bin, unter Druck. Ich springe aufs rote Feld bei mir selbst, wenn mir mein Ich so wichtig ist und nicht Christus. Ich springe aufs rote Feld, das ich bei dem anderen sehe. Und der will Christ sein. Na, das müsste doch anders sein. Müsste doch anders reden, sich anders verhalten. Wisst ihr, was ich meine? Da kommt so wenig Wertschätzung rüber, aber viel Geringschätzung. Und das grüne Feld verkümmert. Und ich glaube, darum geht es, dass wir das grüne Feld wieder neu besetzen. Dass wir das grüne Feld wieder neu durchdenken, in unser Herz kommt, in unsere Sinne kommt. Und dass wir es mit dieser einfachen Begrüßungsformel in Leben reinbringen, in unser Miteinander. Seid herzlich miteinander verbunden, gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Springt auf das grüne Feld. Ich möchte zum Schluss kommen. Ihr seht hier vorne den Stuhl. Der Stuhl steht hin und wieder da, wenn ich mit der Flipchart eine Predigt illustriere. Und der Stuhl steht einfach dafür, dass ihr eingeladen seid, jetzt hier vorne gedanklich Platz zu nehmen. Die Musiker werden gleich ein bisschen instrumental etwas spielen. Aber ihr dürft euch gedanklich hier einfach vorne auf diesen Stuhl setzen. Ihr habt das Wort Gottes hier vor Augen. Ihr habt hier das, was wir gehört haben, als Gotteswertgefühl und den alten Adam vor Augen. Und sprecht doch einfach mal mit eurem Vater im Himmel darüber. Sprecht doch mal mit Jesus Christus darüber. Herr, wie siehst du das jetzt gerade in mir, in meinem Leben? Und in der Beziehung zu dem und zu jenem und im Miteinander. Vielleicht kommt viel Dankbarkeit rein. Dass du sagst, Herr, ich danke dir, dass ich neu entdecken darf, was ich dir wert bin. Und du saugst es auf wie ein trockener Schwamm. Dann danke Gott von ganzem Herzen dafür und bitte ihn, dass das kraftvoll wird in deinem Leben. Vielleicht führt sich in die Fürbitte und sagt, es wäre gut gewesen, wenn der ein oder andere, der mir sehr am Herzen liegt, das heute gehört hätte. Der hätte es auch gebraucht, neu zu sehen, was er Jesus wert ist, um aufzustehen im Glauben. Aber vielleicht führt sich auch dahin, dass du auf diesem Stuhl ein Stück weit innerlich zusammenbrichst und sagst, oh ja, ich habe es unterlassen, einem Bruder, einer Schwester in der Gemeinde genügend Wertschätzung zu geben, weil ich nicht mehr die Spuren Gottes bei ihm gesehen habe, nicht mehr die Liebe Gottes, nicht mehr das Wirken Gottes und ihn schon gar nicht mehr als Erben Gottes mir vorstellen konnte. Dann sei doch so gut und bitt Gott um Vergebung. Damit wir nicht auf dem roten Feld miteinander unterwegs bleiben, sondern auf dem grünen Feld. Nehmt Platz auf diesem Stuhl und sprecht mit eurem Vater im Himmel und Jesus Christus. Gott segne einen jeden von euch. Ich möchte euch grüßen.